Diese letzte Woche habe ich ein Zitat von Goethe gelesen. Und Goethe hat gesagt, im 18. Jahrhundert ungefähr, in der Drehe, dass Unwissenden stellen Frage, dass Wissenden schon vor 1000 Jahren gewusst hatten. Ungefähr, den Zitat. Ich zitiere es nicht ganz, weil ich zitiere es aus dem Kopf. Aber in der Tat, es hat mir auf den Spur gebracht, die Weisen aus Osten, die gekommen sind, nur Jesus anzubeten. Und heutzutage stellen die Frage, ob Jesus Christus überhaupt existiert hat. Ja, sehr interessant, was die nächste Generation von Klügen immer wieder stellen Fragen, das schon Weisen schon längst Jahre vorher beantwortet hat. Aber leider die graue Haare, das alte Wissen, werfen wir fast jede Generation weg. Und wir müssen von neu lernen. Und das ist schade, dass wir lernen nicht von der Geschichte. Das Einzige, was wir von der Geschichte lernen, ist, dass wir nicht von der Geschichte lernen. Und heute Morgen, wir gehen wieder in der Geschichte, in die Geschichte von Matthäus, und wir lernen heute Morgen, was diesen Christkind in seinem Dienst auf die Erde gelehrt hat. Also es ist eins zu sagen, ich glaube an Jesus Christus oder ich glaube beziehungsweise an den Vater Gott, ist was ganz anderes zu glauben, was sie gelehrt haben. Schön, dass man die Rahmenbedingungen, dass Gott existiert, daran glaubt. Der Bibel sagt, Satan glaubt auch daran und zittert. Mensch, wann war das letzte Mal, dass man solchen Respekt vor Gott hat? In unserer Gesellschaft. Manchmal Gott ist nur ein, sozusagen ein Flugwort. Oh Gott! Man denkt nicht dran, dass Gott existiert. Dass er eine echte Person ist. Und man missbraucht den Namen Gottes immer wieder. Aber wenn wir die Geschichte studieren, wir die Lehre von Jesus Christus studieren, es taugt was. Nicht nur für unseren Alltag, sondern auch für die Ewigkeit. Und daraus kann man großen Respekt gewinnen. Gottesfurcht gewinnen. Aus Matthäus haben wir die Perspektive auf Jesus Christus, dass Jesus war nicht nur ein Mensch, sondern er hat eine besondere Geburt. Er ist gleich Gott. Er ist von Himmel in fleischlicher Form von Jesus Christus geboren und er hat hier unter uns gelebt und er lehrt die Menschen heute. Über die letzten paar Wochen haben wir schon die Versuchung, nicht nur die Geburt und Taufe von Jesus, sondern die Versuchung von Jesus, der Beginn seiner Verkündigung in Galiläa, die Berufung seiner ersten Jünger und auch sogar sein Werken in Galiläa. Heute kommen wir auf den bekannten Bergpredigt. Das ist ein bekannter Predigt, weil Jesus stellt viel Lehre hier drin, über was eigentlich Gott über die Menschen denkt und wie Gott mit den Menschen handeln möchte. Und es gibt so viel in diesem Bergpredigt, diese glückselig sind. Und ich möchte gern einfach da reintauchen. Man kann allerdings Lukas, der Lukas-Teil, auch davon sozusagen neben es stellen, denn Lukas Kapitel 6, Vers 20 bis 26, aber wir tauchen einfach hier in Matthäus rein. Glückselig sind den geistlich Armen. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Denke an der geistlich Armen. Was sind die für Leute? Sind die stolze Leute? Nein, die sind Leute, die merken, ich schaffe es nicht alleine. Geistlich verstehen die, dass die haben keine eigene Macht, keine eigene Stärke. Die brauchen Hilfe. Und der Bibel sagt, solche sind glückselig oder geselig von Gott, denn ihre ist das Reich der Himmel. Jesus hat zwei Dinge gepredigt, tut Buße und glaube an mir. Einer, der geistlich arm ist, hat schon seine Sünde gekannt, so wie den Dieb am Kreuz. Der Dieb am Kreuz, im Gegensatz mit dem anderen Dieb am Kreuz, hat gesagt, Mensch, wir haben das aber verdient. Er war geistlich arm. Er war auch in einer Lage, dass er keine Macht über sich selbst hat. Und er warf dann sein ganzes Vertrauen in Jesus Christus und sagte, Herr, erinnere mich, wenn du in dein Reich kommst. Und hier hat Jesus Christus im Voraus gelehrt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Wenn du denkst an ein kleines Kind, die sind hilflos. die sind auch geistlich arm. Die verstehen ihre Lage. Die brauchen Hilfe. Und daher, ein Kind hat nur eine Frage. Hilf mich! Und wie mache ich das? Durch Tränen und Schreien. Und Gott sagt, wer in dieser Lage ist, glückselig sei denn. Weil die sind in der Lage, im Reich Himmel zu kommen. Glückselig sind die Trauernden. Denn sie sollten getröstet werden. Wenn man richtig trauernd ist, Gott ist dabei. Und du weißt, wie es ist. Wenn du wirklich in Trauer steckst, gar kein Mensch kann dir mehr helfen. Du guckst die anderen Menschen an und die meinen es gut. Aber gibt es da Trost dabei? Da gibt es eine Umarmung, da gibt es Begleitung, aber richtig herzliche Trost kann nur Gott uns spenden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sehr interessant. Man denkt an der Schweizer ein bisschen, ja, ich weiß, dass nicht alle Schweizer sind sanftmütig, aber die Schweizer haben sie nicht mit Krieg vermischt. Haben die jemals ihr Land verloren? Nicht für sehr lange. Die sind sanftmütig in der Hinsicht. Die machen keinen Krieg. Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie sollten satt werden. Wenn du suchst Gott, wenn du klopfst an, er sagt, es wird dich aufgetan, es wird dich auch geöffnet. Du wirst es finden, wenn du Gott suchst. Wer nach Gerechtigkeit hungern und durstet, denn sie sollen satt werden. Und das sind Versprechungen von Jesus Christus, Gott selber. Und er sagt, suche mich, du wirst mich finden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden was? Barmherzigkeit erlangen. Gibst du jemanden, der Barmherzigkeit nie geübt hat und immer so ein strafsehender Mensch, möchtest du Barmherzigkeit dir spenden? Nur von menschlicher Perspektive nicht. Aber wenn man immer barmherzig ist und die fallen in ein Loch, Mensch, sie waren mir barmherzig, ich möchte auch die helfen. So diese Glückseligkeit ist nicht nur ein geistliche Dinge, sondern ist auch ein Realität unseres Alltags. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, wie kann ich dann ein reines Herz kriegen? Wie reinigt man sein Herz? Tut Buße, glaube an Jesus Christus. Bekommt man ein reines Herz und dann hat man das Anrecht, vor Gott zu stehen. Es gibt zwei Buchstaben in der hebräischen Sprache. Es geht erst Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Dalet, He sind sehr interessant. Aber Dalet ist wie eine Tür, die man sich dadurch bücken muss, durch es zu gehen. Und natürlich, wenn du dich buchst, du machst dich klein. Eine andere Bedeutung von dieser Dalet ist ausatmen. Man atmet sich selbst aus, man bückt sich, man macht sich klein, man tut Buße. Kommt man durch die Tür und wer ist das Tür? Jesus sagt, ich bin der Tür. Man kommt rein und man steht auf, man atmet ein, das ist, was die Bedeutung von dem nächsten Buchstabe ist, hey, es heißt auch staunen, ich staune, ich komme in den Gegenwart Gottes. So in diesen kleinen Schnippelchen, es sagt ganz eindeutig, glückselig sind die reinen Herzen sind, die sind von Jesus Christus gereinigt, die sind durch das Tor Jesus Christus in das Gegenwart Gottes und die werden Gott schauen, staunen über die Heiligkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Dann hier sind ein nächster Vers, die eigentlich falsch interpretiert wurde oder meistens falsch verwendet wird. Glückselig sind die Friedfertigen. Also, Friedfertigen, ist das ein aktives oder ist das ein inaktives? Was denkt ihr? Bin ich ein friedsamer Mensch, wenn ich nichts tue? Kann ich inaktiv friedsam sein? Wenn mein Nächsten zerschlagen wird, kann ich behaupten, friedfertigen zu sein? Wenn zwei Menschen an der Straße streiten und ich sitze da mit den Händen gefaltet, bin ich wirklich ein friedfertiger Mensch? Wenn Leute gehen jeden Tag durch die Straßen und ich die nicht das Evangelium des Freiheits durch Jesus Christus die predige, kann ich behaupten, dass ich ein friedfertiger Mensch bin? Das ist ein aktives. Friedfertigen heißt, ich gehe zu denen und ich biete die Frieden an. Ich bin ein Friedensstifter. Wenn es zwei Streitende gibt, ich versuche zwischen die Frieden zu stiften. Es ist eine Aktivität. Leider viele Christen behaupten, dass sie friedsam sind und die sitzen auf ihren Händen und machen nichts. Das ist kein friedfertiger Mensch. Das ist ein Faulen. Denn sie werden, was? Söhne Gottes heißen. Was hat Jesus Christus gesagt? Geht hin in die ganze Welt und tut was? Predigt das Evangelium. Lernt sie alles zu haben, was ich euch befohlen habe, und dann taufe sie in den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das ist eine Aktivität. Und wenn ich behaupte, ein Kind Gottes zu sein, und ich das nicht tue, ich widerspreche diesem Vers 9. Ein Christ, sein Leben dreht sich nur um Jesus Christus und das Evangelium. Wenn mein Leben für irgendwas anderes ausgegeben ist als das Evangelium, bin ich nicht ein Jünger Jesus. Bin ich ein Stempelchrist. Ich habe meinen Gummistempel gekriegt, weißt du? Mein Opa, bevor er bekehrt wurde, hat mein Papa mit ihm über das Evangelium gesprochen. Und der Opa hat gesagt, pass auf, liebe Junge. Weißt du, wie es ist? Ein Junge darf ein Papa nichts sagen. Ich habe das schon erlebt. Und mein Opa hat Papa gesagt, pass auf, liebe Junge. Ich habe meine Geburtsurkunde, ich habe meinen Taufschein und ich habe meine Sozialversicherung. Mehr brauche ich nicht. Wow. Mein Papa ist einen Tag dran geblieben. Hat ihn weiter für ihn gebetet und weiter ihm einfach das vorgelebt, was er ihm verkündet hat. Ein paar Jahre später, als der Opa, ja, es war nur ein paar Monate eigentlich vor seinem Tod, war Papa beim Krankenhaus und hatte auf Opa gewartet. Und der Opa war drinnen, aber es gab auch einen Prediger da drinnen, den mein Papa kannte. Und dieser Prediger war sehr gut dabei, das Evangelium in den Krankenhaus zu verteilen. Er hat so eine Art, mit kranken Menschen umzugehen. Er hat schon richtig das Knick mit solchen Leuten, die in solchen Situationen leiden, mit die das Evangelium zu verteilen. Und er ist reingegangen und hatte mit meinem Opa gesprochen. Und mein Opa kommt raus im Auto und steigt hinten im Auto rein und sagte mein Papa, Mole. Mole ist mein Papas Spitzname. Also ein kleiner Kerl war, hat er einmal Opa angeschaut, als er rasiert hat. Und den Schaum, das er benutzt hat, war von einem fernen Mole. Und der Opa hat einfach meine Papa mit dem Gesicht geschmiert und ihm ein bisschen abrasiert. Und hat ihn von da an immer Mole genannt. Und Opa hat Papa gesagt, Mole, ich habe Jesus heute gebeten, in mein Herz zu kommen. Bleib dran. Sei aktiv. Du weißt nicht, wie lange es dauert. Und du weißt nie, was deine kleine Kundschaft an Jesus Christus bewirken kann. Es kann jahrelang dauern. Aber bleib dran. Wir haben eine Geschichte von einer Frau in meiner Heimatgemeinde. Jahrelang haben wir gebetet für ihren Mann, dass er errettet wird. Er hat sein ganzes Leben durchgeführt und sie ist immer dran geblieben, für ihn zu beten. Immer ein gutes Zeugnis vor ihm zu führen. Er hat Krebs gekriegt. Nur ein paar Tage vor seinem Tod ist eine junge Missionar, der eigentlich aus unserer Gemeinde gekommen ist, der die Familie kannte, aber mein Papa war immer dabei, mit ihm zu reden. Seine Frau war immer dabei, den Zeugnis zu führen. Aber auf den richtigen Zeitpunkt kommt dieser junge Mann, der bei den Amerikaner Indianer in Sioux arbeitet, er ist Missionar. Er kommt zum Besuch und er geht rein und innerhalb von Minuten hat dieser Mann Jesus Christus in sein Herz eingeladen. Es dauert. Aber ein friedenfertiger Mensch ist ein aktives Mensch, der dranbleibt, der Jesus Christus treu und er verteilt die Samen. Bleib dran, du weißt nicht wann, denn Samen Frucht tragen werden. Glückselig sind die friedenfertig. Und natürlich, wenn die friedenfertig glückselig sind, was ist es für die Leute, die nicht? Es gibt immer eine negative Seite für jeden positiven, oder? Manchmal muss man das auch betrachten. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Reich der Himmel. Mensch, wenn Leute dich auslachen wegen dein Zeugnis, auslachen tut nicht viel weh. Aber Gott sagt, wenn du verfolgt wirst wegen Gerechtigkeit, denn ihre ist das Reich der Himmel. Wir haben auch das schon in Offenbarung. Ihr kennt die Geschichte von den Leuten, die hinter der Altar stehen. Die waren entköpft wegen des Zeugnisses Jesus Christus. Und die haben gesagt, wann, wie lange wirst du kein Rache hier über unseren Tod ausüben? Gott hat gesagt, warte, es kommt, warte. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinen Willen. Wir haben es hier bei unserer Gemeinde jetzt in der letzten Zeit erlebt. Es gab irgendeiner, der hat gesagt, ja, die Baptisten, die drüben sind, die sind nicht da, um den Weihnachtsschuhkarton zu treiben, sondern die sind motiviert, nur Leute zu bekehren und zu missionieren. Wie das ein Flugwort ist, zu missionieren und zu bekehren. Ich sage, lieber Mensch, nach, die haben beide gesagt, ja, die seien nicht echte Christen. Weil von ihrer Perspektive, echte Christen sitzen nur in der Kirche und machen nichts anderes. Aber die Bibel sagt hier ganz eindeutig, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen, lügnerisch jedes böse Wort gegen euch rede um meinetwillen. Herr Saul sagt, freut euch und jubelt. Denn ihr Lohn ist groß im Himmel. Gott ist derjenige, der rechnet, nicht die Menschen. Denn ebenso haben die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen waren. Ihr seid in gute Company, heißt es auf Englisch. Wie heißt es? Gute Gesellschaft. Wenn wir verfolgt sind, wenn Leute lachen sich aus über uns, wir sind unter der Propheten eigentlich willkommen. Dann Jesus gibt uns Beispiele davon, wie wir eigentlich diese Aktivität ausüben sollen. Er gibt uns diesen Beispiel, damit wir es besser verstehen. Ihr seid Salz der Erde. Wozu ist Salz nützlich? Natürlich nicht nur Geschmacksorgane anzuregen, damit wir gut essen können, sondern Salz hat auch andere Dinge. Im Körper, wenn man nicht genug Salz hat, stirbt man auch. Weißt du, du kannst Wasservergiftung kriegen? Habt ihr jemals von Wasservergiftung gehört? Das heißt, wenn du so viel Wasser trinkst, dass es spürt die Mineralien aus deinem Körper, du wirst davon sterben. Das heißt, das gibt's aber nicht, doch. Es gab ein Radiosendung in Amerika, die hatten ein Wii Station. Die hatten so ein Contest. Und bei diesem Contest, wie viel Wasser kannst du innerhalb von diesen paar Minuten trinken? Eine Frau hat sich vergiftet und sie ist gestorben, weil sie zu viel Wasser auf einmal in eine kleine Zeit getrunken hat. Die ganzen Elektrolyten sind so verdünnt, dass es gab keine Kommunikation mehr ins Körper und sie ist daran gestorben. Ihr seid Salz der Erde. Salz ist ein sehr wichtiges Mineral. Sogar jeden Herbst und jeden Frühling unter unseren grünen Tannen, was streut man unter den Tannen? Bittersalz. Unser Boden braucht auch Salz. Na, natürlich, wenn man zu viel Salz kriegt, wächst nicht. Aber ein gewissen Salz ist auch die Erde nötig. Und wir sind Salz der Erde. Denn wenn aber das Salz fad wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Natürlich, Salz fad. Wenn ein Faden Salz hast, was denkst du? Was ist übrig in einem Faden? Das ist ähnlich wie Kalk, oder? Es hat keinen Geschmack mehr, es hat keinen Beiß mehr. Und wenn wir als Christen uns so, die moderne Wort ist, relativ machen. Ich muss eigentlich den Mitmenschen relativ sein. Aber wenn meine Relativität so weit gegangen ist, dass ich nicht mehr das Evangelium predige, pass auf, was nützt es mir, dass Gott mir noch am Erde lässt? Wir sollen immer noch ein bisschen Biss da haben. Dieser Biss ist auch gut zu sehen, in ihr seid der Licht der Welt. Wie wir zu der Welt beschreiben, ein Welt voller Licht oder ein Welt voller geistlicher Dunkelheit? Wie wirst du es beschreiben? Geistlich ist der Welt Licht oder Dunkel? Der Welt? Ich würde sagen, der Welt. Der Welt ist dunkel. Ich habe ins Keller gewohnt und die Eltern hatten das Keller ausgebaut. Und es war schön, ich hatte einen ganz kühlen Platz im Sommer gehabt. Und im Winter war es angenehm. Es war nicht warm, aber es war angenehm. Ich war eigentlich von das Wetter besser geschützt als die Eltern. Aber ein Vorteil ist, man könnte auch am Tag schlafen, weil es gab kein Sonnenlicht. Aber das Problem ist, wenn Papa dich wecken wollte, man hat nicht die Sonne, der langsam dich aufweckt, sondern Papa kommt rein und klick, oh, ins Auge kommt das Licht. Salz sollte ein Biss haben. Man sollte was schmecken können. Eben das Licht. Es geht ins Auge. Und natürlich, das ist unangenehm, wenn man an einer dunklen Stelle ist und das Licht strahlt. Aber was auch sehr interessant ist, ist, wenn du in der Dunkelheit bist und es gibt ein Licht ins Fern, was ist das normale Reaktion? Du stehst in Dunkelheit und es gibt ein Licht ganz in der Fern. Sitzt du da in der Licht? Du wandelst auf das Licht zu. Das Licht lockt an. Das Salz, ja, es beißt, es schneidet ein bisschen. Aber wer kann eigene Kartoffeln ohne ein bisschen Salz essen? Es ist, was eigentlich der Geschmack da bringt, die Unterschied. Das ist, was Leute zu Jesus Christus lockt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Schäfer, sondern auf ein Leuchter. So läutet es allen, die im Haus sind. Was hat das zu sagen? Geht zurück zu diesem einen Vers. Glückselig sind die friedenfertig, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Diesen Salz und das Licht zeigt uns, wie wir eigentlich diesen Arbeit durchführen sollen, friedenfertig zu sein. Auch, dass Menschen zu Jesus Christus kommen könnte. Dass Leute über uns Lüge erzählen, weil wir versuchen, das Evangelium zu verteilen und behaupten, dass die Art, dass wir das machen, ist missionieren und es ist nicht christlich. Komm jetzt, bitte. Nach dieser Definition ist Jesus Christus auch nicht christlich. Ein Christ zu sein ist ein aktives Salz, der beißt. Ein aktives Licht, der strahlt. Und ist nicht einer, der versteckt seine Glaube. Was nützt es, Lichter zu haben, ohne dass sie auf ein Ständer sind? Ich habe ein Licht, Jesus liebt dich. Sollte mein Hauptthematik meines Lebens als Christ. So läutet es allen, die im Haus sind. So sollte euer Pastoren sein Licht leuchten vor die Leute. Ist das richtig? Habe ich was reingelesen? Pastoren stehen nicht da. Zu wem redet das denn? Zu alle Christen. Zu alle Jünger Jesus Christus, so soll euer liegt leuchtend vor die Leute, dass sie eure guten Werken sehen und euer Vater im Himmel preisen. Nutzt es mir was? Oder nützt es das Evangelium was, wenn ich was Gutes tue und ich Jesus Christus nicht erwähne? Ich stelle die Frage wieder. In Geschichtsform. Ich fahre hinter einer Frau, das ist mir richtig geschehen in letzter Zeit, und ich habe gesehen, dass ihre, wie heißt das, Radkappe, ist wackelig, das ist wieder irgendwann ein Fliegen. Ich bin neben ihr gefahren und sage, dein Radkappe hinten rechts ist los. Sie hat einen großen Schreck, ich denke, dass das Rad abfällt. Aber weil ich neben ihr geparkt bin, in einem zweispurigen Weg, ich wollte eigentlich nach ihr gehen, die gleiche Richtung, bin ich die andere Richtung gefahren und sagte, oh Mensch, ich habe mich irrtümlich gemacht, ich wollte sie helfen. Bin ich wieder auf den Weg gekommen und rate mal, wer gerade vor mir ist. Diese Frau wieder mit ihr wackelige Radkappe. Ich habe sie gefolgt in ihr Parkplatz, ausgestiegen und sagt, ja, es ist dein Hinterradkappe. Und habe ich es wieder angepresst. Und sie dankt sich und sie fragt mich, ja, hast du mir deswegen gefolgt? Und ich sage, es war eigentlich auf meinem Weg und ich habe vergessen, Jesus Christus zu erwähnen. Nützt es das Evangelium? Nützt es das Reich Himmel, dass ich das getan habe? Ich habe Gutes getan, aber weil ich meinen Mund nicht aufgemacht habe, ja, Jesus liebt dich, er ist derjenige, der mich treibt, hat es das Licht Jesus Christus überhaupt gestrahlt in diesen guten Tat? Nein, danach hat Gott mich auf den Kopf geschlagen, Mensch, warum hast du nicht meinen Namen genannt? Der Bibel sagt, wenn du jemandem das Wasser reichst in den Namen des Vaters, des Sohnes, Heiligen Geist, hast du nicht deinen Lohn verloren. Aber ich habe ein gutes Tat gemacht. Sie denkt an die Menschen und sagt, oh, Menschen sind gut. Habe ich dadurch, dass ich nicht Jesus Christus erwähnt habe, habe ich eigentlich das Gegenteil gemacht. Jesus, als er gut genannt wurde, wie hat er geantwortet? Warum nennst du mich gut? Verstehst du, dass ich Gott bin? Weil nur Gott ist gut. Menschen, wir sind alle zumal Sünder. Wir verfehlen an die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe eigentlich dazu Humanismus unterstützt, weil ich Jesus Christus nicht erwähnt hatte. Das heißt, guten Werken allein ohne Jesus Christus und die Erwähnung des Errettung nützt eigentlich nicht. Soll euer Licht leuchten vor die Leute, dass sie euer guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Die Frau hat gar keine Chance, Gott zu preisen darüber, weil ich es ihr nicht gesagt hatte. Und ich schäme mich darüber. Und musste ich da im Auto beißen, Gott, es tut mir leid, die Möglichkeit, dass du mir gegeben hast, für dich zu strahlen, habe ich ins Eimer geschmissen. Die Erfüllung des Gesetzes. Hier ist auch ein großer Fehler, die Christen heute machen. Wenn ich Jesus Christus als mein Herr annehme, bin ich unter der Joch das Gesetz freigemacht. Aber das Gesetz bleibt immer noch hier auf Erde und es ist immer noch gültig für diejenigen, die Jesus Christus nicht angenommen hat. Gott übt Gnade, in dass er uns nicht gerade straft. Im Alten Testament, wenn du einen Stock trägst am Sabbat, was wird passieren? Gott hat dich totgeschlagen. So war es im Alten Testament. Im Neuen Testament, Gott übt Gnade. Der Mensch folgt die 10 Gebote heute fast gar nicht. Gott straft sie nicht, er schenkt immer Gnade und er sendet uns als Christen raus, um die Leute zu sagen, Gott hat dich lieb. Die 10 Gebote sind nicht weggeschaffen durch Jesus, die sind immer noch da, die sind immer noch gültig für diejenigen, die nicht errettet sind. Was nützt den 10 Gebote an Christ? Ich habe oft gesagt, die 10 Gebote sind ähnlich wie den Armaturbrett im Auto. Wenn irgendwas schief ist, dann leuchtet es. Aber solange, dass ich Jesus Christus folge, ich sehe nicht das geistliche rote Licht, dass ich gegen die 10 Gebote stoße. Ich bin frei davon. Aber in dem Moment, dass ich meine Beziehung mit Jesus nachlasse, dass ich höre auf zu beten, dass ich höre auf Gott zu fragen, dass ich höre auf das Evangelium zu verteilen, irgendwann kommt ein roter Licht auf mein Armaturbrett. Aber die 10 Gebote sind immer noch gültig für die, die nicht gläubig sind. die werden davon auch gestraft, davon auch ermessen werden. Jesus sagt in Vers 17, ihr solltet nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und durch Jesus Christus und sein Leben und mein Buße tun, dass ich sehe, meine Gerechtigkeit ist Mist und ich glaube nur an Jesus Christus, bin ich frei von dem Joch des Gesetzes. Aber das Joch ist immer noch da und es liegt immer noch auf den Schultern von den Ungläubigen. Und die werden auch davon gestraft werden. Ich bin nicht gekommen, um die aufzulösen, sondern die, um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und die Erde vergangen sind, wird nicht eine Buchstabe noch ein einziges Stricklein vom Gesetz vergehen. Das ist, was Jesus Christus gesagt hat. Aber das ist nicht, was man oftmals in Kirche lehrt. Wir sind in Gnadezeit. Alles ist alles Gnade. Pass auf. Die 10 Gebote sind noch da. Und die 10 Gebote sind ein wunderbarer Weg, Leute das Evangelium mitzuteilen. Wie geht das? Ich benutze es oft. Ich sage, liebe Leute, wenn man ganz ehrlich ist, die 10 Gebote sind da und ich habe gegen jede Gebote gestoßen. Die gucken mir manchmal mit großem Auge an. Der Pastor hat jemanden ermordet. Nein, ich habe niemanden umgebracht. Aber habe ich jemanden in mein Herzen gehasst? Ja. Und wenn man ehrlich ist, hat jeder von uns das gemacht. Es gibt nicht einen vollkommenen Mensch. Und wenn man gegen eine von den Gebote gestoßen hat, hat man alle gestoßen. Die 10 Gebote sind da wie eine große Taschenlampe, der zeigt uns auf unsere Sünde und sagt, pass auf, die 10 Gebote, du wirst nach diesem Maßstab gerichtet, wenn du nicht mich als Löser oder Erlöser annimmst. 10 Gebote sind noch da, Jesus hat die nicht weggeschaffen, er hat die erfüllt. Und Jesus Christus ist wie einer, wie heißt das, wenn man am Boot ist, man hat diesen Kreis und man werft es zu und es hat ein Seil dran. Wie heißt diesen Kreis? Rettungsring. Und Jesus ist der Rettungsring und er werft sich in der Welt und sagt, nimm's! Einfach nimm es. Glaube an mir. Tut Buße und glaube an mir. Du kannst dich selbst nicht retten. Komm zu mir. Wer nun eines von die kleinsten dieser Gebote auflöst und die Leute so lehrt, der wird die kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und wie kann ich die Gerechtigkeit der Pharisäer und den Schriftgelehrten übertreffen? Nur ein Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Jesus hat die Rahmenbedingungen Gottes erfüllt. Ich habe die nicht erfüllt. Und es gibt gar keinen Mensch außer Jesus, der die erfüllt hat. Daher ist es eindeutig, er ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Wenn du den Kapitel anschaust, wir haben noch 20 Versen, oder? Wir werden die nächste Woche machen. Ein langes Kapitel. So lass uns hier anhalten mit Gebet. Lieber Jesus, du bist als Mensch geworden und wohntest unter uns. Deine Liebe ist unerforschlich, so wie das Wunder deiner Geburt zu bestaunen ist. Satan ist ein brüllender Löwe. Er übt so viel Lügen und Mord gegen das Leben, sogar auch in Kirchen, dass du geschaffen hast, aus und das umsonst. Er kann brüllen, wie er will. Das Leben bist du allein und du wirst Sieger sein. Lieber Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir für diesen Schrift. Wir danken dir für den Perspektive auf Jesus, dass er nicht nur Mensch ist, sondern er ist Gott als Mensch geboren. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Und was er gelehrt hat, ist deine Wahrheiten. Herr, hilfe uns, in diese Glückseligkeit zu wandeln, aktiv zu sein in unserer Austeilung des Schriftes, aktiv zu sein in unseren Taten, dass wir immer wieder dich erwähnen, damit die unsere gute Werke sehen und nicht den Menschen ehren, sondern du im Himmel. Herr, bitte benutze uns jeden Moment unseres Lebens für dein Reich. In Jesus' Namen. Amen.